Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Wow, was war das für eine Resonanz auf unser Osterspezial. Aber natürlich haben wir auch in Ausgabe 13 tolle Gäste. Als erstes möchte ich einen begrüßen, wo ich mich immer frage, Mensch, wo nimmt der die Zeit her? Auf Facebook, die Posts, die sind manchmal seitenlang, und Bücher, die schreibt er auch noch wie Fitzek am laufenden Band. Ich freue mich sehr, Dietrich Schulze-Marmeling.
Ja, hallo. Aber die Frage kann ich nicht antworten.
Wo nimmst du die Zeit her und wann schaffst du es überhaupt noch, Bücher zu schreiben?
Puh, ich glaube, manchmal muss ich einfach meine unfassbare Faulheit als Schüler kompensieren und wieder gut machen. Das allerdings jetzt schon seit einigen Jahren. Also da habe ich viel Energie gespart fürs spätere Leben, fürs Postabiturleben. Und ja, ich glaube, ich kann keine intelligente Antwort darauf geben, auf diese Frage.
Über das neue Werk reden wir später. Ich habe nur gedacht, also das Buch heißt Trainer. Und wenn einer als Schalker Junge, als Mensch, der sich mit diesem Verein identifiziert, wie ich sonst nur bei Uli Potowski erlebt habe oder erlebe, dann ist das Jörg Sievenaik. Der hat ja in dieser Saison allein schon 5 Trainer erlebt. Jörg, in welcher Funktion?
Ich bin in erster Linie als Fußballjournalist unterwegs, und früher habe ich mal gesagt Sportjournalist, das wäre aber gestrunzt. Und im Zentrum des Fußballs steht natürlich der FC Schalke 04. Ne, ich arbeite freiberuflich, aber sehr oft für Schalke TV, kommentiere all diese Spiele, und das war in dieser Saison nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Du hast ja auch, wir haben uns ja öfter schon mal da gesehen, wenn ich da war, in der gleichen Funktion, die wir ja auch beide innehaben, nämlich als Interviewer für die Bundesliga unterwegs zu sein, dann hast du kommentiert bei Schalke Spielen, und neben dir saß Mike Büskens. Was passiert jetzt?
Ja, seit der Pandemie und der Schwierigkeit, dass ich zum Beispiel gar nicht ins Stadion rein darf, also ich darf ins Stadion, aber nur unten in die Katakomben, ich darf nicht oben auf die Pressetribüne und von da aus kommentieren, das heißt, ich kommentiere vom Monitor runter, und da habe ich jetzt keinen Co-Kommentatoren mehr, das habe ich sonst immer bei den Heimspielen gehabt, meistens oder oft Mike Büskens, weil er es dermaßen perfekt macht. Der hat nun mal das Schalker Herz plus die fachliche Qualität, und der ist einfach der perfekte Mann dafür.
Einen, den habe ich kennengelernt, da war er Fußballreporter. Das ist ewig her. Es gab immer im Kicker hinten so eine Spalte, die hieß TV-Splitter. Verbesser mich, wenn sie anders hieß. Ja, 5 Jahre lang war Redakteur beim Kicker Sportmagazin. Die heißesten Infos kamen natürlich. Nein, ich verrate es nicht, von wem sie kamen. Nicht, dass es da noch Ärger gibt. Also, ewig lange beim Kicker, 5 Jahre. Mittlerweile hast du mit dem Sportjournalismus gar nichts mehr zu tun, Michael Gronau. Zum Glück oder schade?
Beides. Es ist so, dass ich mich so ein bisschen in die Tech-Branche verabschiedet habe mit einem eigenen Startup und einem eigenen Internetportal mit angeschlossener App. Das Positive, dass ich mich aus dem Sportjournalismus zurückgezogen habe, ist, dass ich jetzt eher am Wochenende frei habe und sozusagen dann jedes Spiel gucke, egal ob man aus der Bundesliga oder international, vor allen Dingen natürlich auch England und Spanien. Und das war früher nicht möglich, und heute geht es endlich.
Aber lass uns kurz dann noch über die App beziehungsweise über das Portal reden. Wir sind ja alle hier jetzt als Jungpodcaster und überhaupt so voll tech-affin, wenn ich höre, Jörg sitzt da mit Earbuds und so und iBuds oder wie auch immer sie heißen.
Also iTopNews ist ein Portal, das kümmert sich um aktuelle Apple-News fast 24/7, aber auch um andere Technik-News. Wir testen Gadgets, wir stellen neue Apps vor, wir führen Interviews, wir sind auf Apple-Veranstaltungen. Das gibt es als App für iOS kostenlos und natürlich auf iTopNews.de, was aber ja nur ein Teil meiner Arbeit ist, weil nebenher arbeite ich dann auch noch im Tech-Bereich als Autor zum Beispiel für Werben und Verkaufen.
Was für dich so dieser ganze Tech, oder schreibst du jetzt böse formuliert noch an der Schreibmaschine? Weiß, welche Richtung ich meine, ne?
Ich nehme normalerweise Steinplatten, in die ich dann meine Texte reinmeiße. Nein. Also ich bin immer jemand, der, wenn neue Neuerungen kommen, etwas abwartet, bis die Leute links und rechts neben mir diese Neuerung adaptiert haben und die mir binnen von sehr kurzer Zeit beibringen können, sodass ich mich selber da nicht reinfuchsen kann. Also ich bin technisch bin ich kein begabter Mensch, muss ich einfach zugeben. Aber ich bin schon jemand, der sich versucht, diesen neuen Dingen auch zu stellen.
Jörg, du hast nun auch schon ewig und drei Tage Fernsehen gemacht, wenn wir jetzt mal so diesen ganzen Wechsel. Ich habe jetzt ein Interview für dieses neue Portal halt für Sportflash Online. Da haben sie mich auch gefragt, Mensch, was hat sich denn eigentlich geändert in den vergangenen 30 Jahren? Meine Antwort fiel relativ kurz aus und lautete einfach nur alles. Wie lautet denn deine Antwort darauf?
Ja, das kann man natürlich nur unterstreichen. Auf der einen Seite die technische Voraussetzung, die einfach die Menge an Medien, die auf die Fußballspieler, wenn wir jetzt mal in die Bundesliga gucken und die Trainer und die Manager einstürmt. Was sich, lieber Christian, für uns beide ganz besonders geändert hat, ist, dass wir früher so gleich alt waren mit den Spielern und dass mittlerweile die Manager und Trainer jünger sind und manchmal deutlich jünger.
Ja, das muss ich ja ehrlich zugeben, Philipp Max stand neben mir, da habe ich den angeguckt und habe nur ganz laut gesagt, fuck. Und der sagte, was ist los? Ja, ich sag, du, ich habe schon deinen Papa interviewt. Da merke ich erstmal, wie alt ich geworden bin. Dietrich, wie siehst du diese, weil wenn wir deine Bücher kennen oder auch lesen, dann sehen wir ja auch immer eine gewisse Distanz. Wie siehst du die mittlerweile? Ist die größer geworden?
Ja, ich denke, es ist alles ein bisschen professioneller geworden. Es ist eben, das hat so seine positiven und seine negativen Seiten. Die positive ist vielleicht auch die Distanz, dass es eben so eine gewisse Professionalität hier auch beinhaltet. Das Negative ist, dass es eben nicht mehr so kumpelhaft zugeht wie früher, ne? Dass man am Tresen anschließend noch die und die Geschichte erzählt bekommt. Aber das, finde ich, muss nicht unbedingt schlecht sein. Was ich problematisch finde, ist mehr so, dass glaube ich, die Bundesligisten schon dafür sorgen, dass auch nur, also ihr Traum ist letztendlich, oder der Traum von vielen Vereinen, dass wirklich nur ihre Wahrheit, ihre Interpretation der Wahrheit eine Rolle spielt. Und da finde ich so eine Entwicklung dann hin auch zu diesen vereinseigenen Medien eines Vereins-TV etc. pp. Ihr könnt alles bei uns direkt konsumieren und das ist dann aber gefiltert. Das finde ich schon ein bisschen problematisch, weil das meistens ja auch damit, oder perspektivisch denke ich, damit einhergehen wird, dass man die Leute, die unabhängig sind, die ein bisschen mehr draußen stehen, auch auf Distanz dann hält.
Michael, wie siehst du das, wenn du jetzt, können wir bei dir dann auch sagen, von außen drauf schaust? Das ist ja manchmal der Blick, der viel wertvoller ist.
Ich sehe es auch kritisch. Ich muss sagen, aus der heutigen Sicht habe ich früher mich als Teil dieses Ganzen gesehen. Heute ist dieser Business-Aspekt, steht für mich mehr im Vordergrund, wenn ich das alles so sehe, was gerade auch gesagt wurde. Also wenn ich mir die Amazon Prime-Videoserie zu Borussia Dortmund angucke oder die DAZN-Serie zum 1. FC Köln, ist halt alles unkritisch und ich glaube, wir brauchen die Beobachter von außen, die das Ganze filtern und auch kritisch einordnen, erst recht in so Zeiten, ne, wenn wir vor einer WM in Katar stehen, ihr wisst, was ich meine, ne?
Nehmen wir jetzt Dietrich nochmal mit ins Boot, weil der sich da jetzt auch gerade im Moment besonders engagiert. Sind wir da nicht alle zu spät mit unserem Ausrufezeichen und dem Zeigefinger?
Ja, jein, würde ich mal sagen. Ich bin auch nicht überrascht über diese Reaktion, die es in den letzten Wochen gab. Ich glaube, so ein bisschen ausgelöst, auch durch Kalle Rummeniges nicht so gelungene Auftritte auf dem Berliner Flughafen und später anschließend im Sportstudio und sicherlich auch durch die Meldung im Guardian dann über die Toten auf den Baustellen. Ich habe auch nicht gedacht, dass die Diskussion erst so richtig, wenn überhaupt, nach der EM losgehen wird. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Und ich meine, okay, ich sag mal, die Chance, so eine WM zu stoppen, die ist extrem gering. Die ist etwa so groß wie die Chance für Arminia Bielefeld, deutscher Meister zu werden. Aber Arminia Bielefeld hat Achtungsergebnisse erzielt. 3-3 in München und 2-1 in Leverkusen. Und so ähnlich sehe ich auch die Kritik und die Kampagnen zur WM in Katar, dass einfach eine gewisse Sensibilität mobilisiert wird gegenüber Austragungsorten, gegenüber den Bedingungen, unter denen solche Turniere stattfinden. Und ich glaube, bei Katar spielt auch noch ein bisschen was anderes eine Rolle. Katar ist, wie soll man sagen, da kulminieren so die ganzen Kritiken, die wir haben an der Entwicklung des Fußballs. Kommerz, Korruption, Turniere in nicht gerade demokratisch verfassten Ländern, etc. Und die gesamte Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Fußballs, die konzentriert sich, glaube ich, momentan auf Katar, weil du hörst, die Gründe, warum Leute das ablehnen, die sind zum Teil ganz unterschiedlich. Das reicht von, ich will keine WM im Winter, wo kommen wir denn dahin? So ein Argument, das ich ein bisschen fragwürdig finde, ein bisschen eurozentristisch finde, weil dann kommen solche Turniere auch für andere Länder nicht in Betracht, eben bis hin, das ist doch 2010 eine korrupte Entscheidung gewesen und dann spielen wieder die Arbeiterrechte, Frauenrechte etc. pp. In Katar eine Rolle. Da kommt alles, ich habe den Eindruck, kommt momentan so alles zusammen, alles fokussiert sich dann da auf Katar.
Jörg, wir sind jetzt bei Katar sicherlich wahrscheinlich auch eher einer Meinung oder auch haben wir auch eine klare Meinung zu. Etwas differenzierter müssen wir beide das natürlich dann ja auch schon aus Eigennutz sehen, wie das eben dann ist, auch für einen Verband oder eben auch für die Vereine zu arbeiten. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass ich seit 10 Jahren die Chance habe, für die Bundesliga internationale Interviews zu machen, die dann halt in China und Japan laufen, weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr in einem Bundesliga-Stadion. Also das hat natürlich dann immer auch was mit einem zweischneidigen Schwert zu tun. Wir hatten vor 2 Wochen Lutz Rosenberg von Lipinski zu Gast. Da ging es dann auch lange um Corona und um Einnahmen und so weiter und so fort. In meiner Brust schlagen dann da oft auch 2 Herzen. Das Fan, des Fußballliebhabers und dann natürlich auch das desjenigen, der jetzt irgendwie zu Hause auch nicht unbedingt den Fensterkit essen muss. Jörg.
Ja, dass wir Teil des Ganzen sind, da sind wir aber auch, wenn wir nicht mittendrin sind, sondern ein bisschen an der Seite stehen, weil du nicht bei jedem Bericht über jedes Spiel die ganzen Zusammenhänge nochmal auf den Tisch bringst und sagst, was alles falsch läuft, die Entwicklung. Jetzt nur mal bei Schalke 04, ja, das ist ja ein Managementversagen und Vereinsführungsversagen von unbekanntem Ausmaße. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören kann. Das sind Dinge, du weißt, du bist mit drin im Kommerz, das hat inzwischen jeder Fan geschluckt, selbst die Ultras wissen, dass die Ecken versponsert sind, um das extrem zu nehmen im Marketing und sagen, ja, irgendwo fressen wir das, weil uns die Liebe zum Spiel und diese Atmosphäre im Stadion, die natürlich im Augenblick fehlt wie nur was, weil uns das einfach zusammenhält und weil uns das immer noch so fasziniert, dass man bei aller Kritik und Distanz, die man zu Dingen wie Kommerz und Korruption entwickelt, einen trotzdem nicht loslässt und man bleibt immer noch dabei.
Michael, du warst beim Kicker. Bist du von der Einstellung eher Elf-Freunde?
Damals nicht, heute würde ich sagen eher ja. Auch wenn ich mir so Sachen angucke, aktuelles Beispiel vom Wochenende, ihr habt es alle mitbekommen. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber wenn wir uns auch mal die inzwischen aufgekeimte Social-Media-Historie angucken, das, was Kollege Jörg Dahlmann von Sky jetzt erlebt hat am letzten Wochenende, das hätte es natürlich früher so auch nie gegeben, der da fristlos gefeuert wird für eine Formulierung. Wie gesagt, klar, man kann darüber streiten, aber ich würde es jetzt nicht für Rassismus halten. Aber das hat alles eine völlig neue Dimension, gerade auch für Journalisten. Ein Nebensatz nach 78 Minuten und du kannst gefeuert werden.
Das ist jetzt sogar schon noch ein bisschen länger her als vergangene Woche. Aber Dietrich, was macht dieses ganze Social Media mit einem Buchautoren? Beeinflusst dich das auch irgendwie in der Geschichtsfindung oder in der Erzählart?
Ich finde, Social Media ist extrem anstrengend, weil es extrem kurzlebig ist und man muss sich da manchmal aus Debatten auch einfach rausschalten. Sonst macht dann das, ja, ist das einfach zu strapaziös. Insgesamt ist natürlich so, dass wir heute darüber ganz andere Kommunikation und auch Recherchemöglichkeiten haben als in der Vergangenheit. Also insofern bin ich auch ein Profiteur sicherlich davon und Man kann eben halt seine eigene Meinung, seine Statements verbreiten, aber es hat seine negativen Seiten und auch nochmal auf den Fall Dahlmann zu sprechen zu kommen. Ich denke schon, dass ich jemand bin, auch ausgewiesenermaßen, der sehr sensibel gegenüber diesem Thema Rassismus ist, aber was da passiert ist, fand ich auch maßlos übertrieben. Also es war eine unglückliche Formulierung, aber man muss sich nun mal anschauen, was jetzt nicht legitimieren soll, aber was früher dort an Formulierungen alles so rüberkam. Dann ist das, ja, ich finde, das ist dann irgendwie übertrieben und schadet auch eher dem Kampf gegen Rassismus.
Ja, um auf diesen speziellen Fall, ich denke, da ist auch vieles, oder nicht vieles, da ist ja fast alles in der Kommunikation schiefgelaufen, denn ja, also Rassismus, finde ich auch, geht komplett anders. Aber ich hatte dich unterbrochen, Dietrich, sorry.
Ich finde, das schadet dann so ein bisschen auch dem Kampf gegen Rassismus, so eine Geschichte wie mit Dahlmann, weil das spaltet irgendwie in der Debatte, bringt eine unnötige weitere Debatte aufs Tapet und von da aus hat mich das eher ein bisschen befremdet, die Geschichte.
Ja, also...
Ich erinnere mal dran, in den 70er Jahren hat Herbert Fassbender, ja, glaube ich, gesagt, schickt die Argentinier in die Pampa, ne? Also...
Das, ja, es gab Facebook auch, ich kann mich erinnern, wie Herbert Fassbender zu Ronald Koeman gesagt hat, der Mann sieht nicht, heißt nicht nur so, der sieht auch so aus. Also da gab es wirklich heftige Geschichten in der Vergangenheit. Das ist auch, wie gesagt, das soll jetzt nicht legitimieren, wenn Dahlmann sowas sagt. Aber ich finde es einfach an dem Punkt überzogen und ich glaube, das schadet eher der Geschichte.
Ja, wir wollen ja auch dazulernen, das ist das eine. Und bei Dahlmann waren es eben mehrere Dinge, die aufeinander aufgebaut haben.
Ja, das habe ich nicht, muss ich zugeben, nicht so richtig verfolgt.
Ich schließe das jetzt mal ab, indem ich einfach auf meinen Unterarm gucke. Da steht Omnia Tempus Habet, also alles hat seine Zeit. Da die 70er dann jetzt mit dem zu vergleichen, ist sicherlich auch schwierig. Aber was klar ist, Achtung Jörg, jetzt kommt eine so geniale, so sensationelle und geile Überleitung. Was klar ist, Social Media ist alles andere als Quality Land.
Ja, Quality Land ist ein Buch, das ich gerade lese. Wir hatten aber doch eigentlich gesagt, dass ich über Friedrich Addig sprechen will.
Sehr gerne. Das war auch nur, weil ich jetzt gerade gedacht habe, Mensch, wie kommst du jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurück, sprich zum Thema
Buch? Ich dachte, du hättest gesagt, Social Media kommt bei Friedrich Addig jetzt eher weniger vor.
Ja, zum Glück. Nein, klar, bring uns deinen Ani. Ich wusste ja, was du im Moment noch liest und deshalb habe ich nur jetzt gedacht, Mensch, jetzt baust du mal eine geschickte Überleitung, aber wie das halt so ist.
Alles klar, ja. Ich habe ein Buch mitgebracht, das schon sehr, sehr alt ist und in erster Linie habe ich das genommen, weil es eben der Anfang einer langen Reihe ist, die einem, wenn man denn da drauf steht, sehr, sehr viel Spaß bereiten kann. Das Buch heißt Die Erfindung des Abschieds. Darüber steht noch ein Tabor-Süden-Roman. Es ist der erste Tabor-Süden-Roman und der Autor ist Friedrich Anni, Jahrgang 59, geboren in Kochel am See in Oberbayern, Vater Syrer, Mutter aus Schlesien. Das ist schon eine Geschichte von sich aus. Anni ist natürlich auch ein Nachname. Ich möchte nicht wissen, wie der Junge gelitten hat auf dem Schulhof, als die Latein bekommen haben und den Plural gelernt haben, Annus, Anni. Also die Schimpfwörter, die der gekriegt hat, bin ich froh, dass ich die nicht hatte. Also Friedrich Anni ist einer, der sehr viel schreibt, aber immer mit Qualität. Der schreibt so viel, das reicht noch für die nächste Pandemie, wenn es dann eine gibt und wenn wir ganz viel Zeit haben. Dieser Tabor-Süden-Roman, der erste, Die Erfindung des Abschiedes, ist von 1998. Und dieser Tabor-Süden ist ein Kommissar am Anfang, hinterher wird er zum Privatdetektiv, der aber in erster Linie Vermisste sucht. Der kümmert sich um Menschen, die verschwunden sind, der kümmert sich genauso um die Menschen, die zurückgeblieben sind und die Verschwundenen vermissen. Und da geht es in den meisten Fällen nicht um große Gewalttaten, das sind Krimis, die ohne die Riesen-Action auskommen. Da sind nicht irgendwie alle 5 Seiten Page-Turner drin. Da ist ganz viel Gesellschaftsbeschreibung in einer Sprache, die mich sehr anspricht, die teilweise lakonisch ist, meistens wenn es so um die Handlungsschritte geht, was man jetzt einfach macht, um in der Ermittlung weiterzukommen. aber sehr poetisch in der Beschreibung der Figuren und der Atmosphäre. Das ist sprachlich echt hochklassig, was er da macht. Und als ich den ersten Roman von ihm gelesen habe, habe ich gedacht, der kann doch nur einen geschrieben haben. Ja? Was der da an sprachlicher Vielfalt gebracht hat, dem können doch nie wieder solche Dinge einfallen. Naja, und er haut jedes Jahr mindestens einen, eher zwei raus. Und das sind mittlerweile 21 in der Tabor Süden-Reihe. Dieser erste ist über 450 Seiten dick. Meistens sind die aber nur so zwischen 200, 250, allerhöchstens 300. Ist nicht so einfach zu lesen, weil es sprachlich anspruchsvoll ist, aber mich spricht's an. Es geht immer um diese Charakterisierung der Leute, um die Unscheinbaren. Das spielt immer in München. Das Setting sind nicht die Millionärsvillen von Derek und Co., sondern das sind die ganz normalen Mietshäuser, das sind die kleinen Wohnungen, in denen die unscheinbaren Leben gelebt werden. Und er richtet da den Scheinwerfer drauf. Das ist immer melancholisch, das ist teilweise, geht das in Richtung Verzweiflung. Aber am Ende ist es dann doch lebensbejahend, weil er die Menschen mit so viel Liebe beschreibt und Verständnis, dass man ja an diesen Leben teilnimmt, dass man die Geschichte unbedingt zu Ende erzählt bekommen haben möchte, weil man wissen will, findet er den wieder? Manchmal ist es dann doch irgendwo noch ein Verbrechen gewesen. Das ist aber ganz selten in diesen vielen Fällen, die er da schon mit Tabor Süden und anderen Kommissaren, es gibt auch noch zwei, drei andere Reihen, die er geschrieben hat, verfasst hat. Meistens ist es eben so, dass er sich hineinfühlt in die Verschwundenen, dass er über die Verhöre der Dagebliebenen rausfindet, warum die anderen verschwunden sind und wo sie vielleicht hingegangen sein könnten. Er ermittelt sehr eigenartig, er schweigt nämlich meistens und lässt dann über dieses Nichtertragen des Schweigens die Verhörten reden, weil er da nicht mit professionellen Kriminellen zusammen ist, geht das ganz gut. Und dann füllen die das mit der Wahrheit am Ende, da kommen Geständnisse bei rum, die man bei bohrenden Nachfragen vielleicht gar nicht bekommen hätte. Die Sprache, habe ich schon gesagt, gefällt mir ganz besonders gut. Ich habe sogar Dinge davon übernommen. Sein Kumpel Martin zum Beispiel, Kollege und Kumpel, mit dem geht er oft gerne Bier trinken. Und er sagt nicht Prost oder was sagt man sonst? Ja, wohlbekommst zum
Chanté,
Beispiel,
würde ich
ja, der
sagen.
sagt, möge es nützen. Finde ich ganz wunderbar, benutze ich auch gerne und jedes Mal merken die Leute auf und sagen, oh, das finde ich aber gut. Ja? Und der Kollege Tabor Süden sagt dann auch immer, ich bin ausreichend bebiert, wenn er kein Bier mehr will, oder er ist eben noch nicht ausreichend bebiert und deshalb möchte er noch eins haben. Also das sind teilweise sich gemütlich entwickelnde, aber immer tiefgehende Charakterzeichnungen. Und ja, mir macht das sehr viel Spaß. Und der Kollege Anni hat ganz, ganz viel davon geschrieben und ist auch schon mit Grimme-Preis bedacht für Tatort-Drehbücher, hat den Deutschen Krimi-Preis x-mal bekommen. Also wer den noch nicht kennt, der kann da was entdecken.
Spätestens jetzt werden alle sagen, ach, München Mord, klar, das kenne ich doch, samstags abends im ZDF 20:15 mit der großartigen Bernadette Herwagen, mit Markus Mittermeier und dem ganz, ganz großartigen in der Rolle heißt der Ludwig Schaller, Alexander Held. Das sind ja, also das hat vielleicht schon der eine oder andere mal gesehen, samstags abends 20:15 ZDF, hat mir jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Schirm, dass das Arnie verfilmt hat, und spätestens jetzt merkte ich, wusste doch, was Jörg vorstellt. Dietrich Schulze-Marmeling, was liest ein Sportbuchautor für Bücher, wenn er denn überhaupt dazu kommt, andere Bücher zu lesen? Ich glaube, Lesen ist generell sehr wichtig. Und wenn wir dann mal dem Namen hier des Kindes auch alle Ehre machen wollen, weil das wurde ja so getauft von Sportradio 360, die kam mit Hashtag Literaturradio 360 um die Ecke. Bei den ganzen Portalen nennen wir es ja dann noch Sprenger spricht, Hashtag Literaturradio 360. Aber um dann jetzt tatsächlich mal diesem Literaturradio einmal mehr gerecht zu werden, überrascht uns jetzt der ehemalige Kicker-Kollege mit einem Gedichtsband. Michael, bist du überhaupt noch da?
Na, ich bin aus der Küche zurück. Nein. Also in der Tat lese ich im Moment eigentlich kaum Sportbücher und auch wenig Tech-Bücher, weil ich mich eben da mehr so mit aktuellen News-Geschichten im Tech-Bereich befasse und aus meiner Vorliebe für Literatur. Ich habe Germanistik auch studiert in Wuppertal übrigens, ganz in der Nähe bei dir, Christian. Lese ich jetzt gerade Thomas Brasch, gesammelte Gedichte, ist erschienen im Sokamp Verlag, ist schwere Kost, sage ich gleich, sind aber 1030 lohnenswerte Seiten. Der Gedichtband heißt Die nennen das Schrei. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Also der Anlass, warum ich jetzt gerade dieses Buch lese, ist ein musikalischer. Die Ostberliner Elektromusikerin Mascha Coella, die vielleicht der eine oder andere kennt, hat die Gedichte von Thomas Brasch jetzt erstmals vertont. Und ihr Album Woanders ist beim Berliner Label Staatsakt vor wenigen Wochen erschienen. Das ist so Indie-Pop, der eben auf die Texte von Brasch setzt. Vertont wurden seine Gedichte noch nie. 2019 hat die Mascha die Songs mal bei einer Performance in Berlin im Hebbeltheater in Kreuzberg mit einer Band aufgeführt. Danach war aber erstmal Funkstill. Und jetzt ist das Album halt erschienen auf Vinyl und auf CD. Und ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Mascha Coella, die übrigens seit über 20 Jahren nach, wie sie selber sagt, Utopien im damaligen Ost-Berlin geboren sucht. Sie sagt, wir sehen uns nach Utopien, nach Frei- und Zwischenräumen. Stattdessen bekommen wir in unserer Gesellschaft nur noch Verwertbarkeit und Verkaufsstrategien als Antwort, was so ein bisschen so die Brücke zu unseren Business-Diskussionen eben gerade aus dem Fußball auch ist. Die Utopien hat sie in den Gedichten von Thomas Brasch gefunden, sagt sie. Und ihr müsst euch die Gedichte so vorstellen, also sie sind dunkel, es ist eine Nachtatmosphäre, es ist geisterhaft. Ein Song heißt auch Geister. Es sind bisweilen manische Gedanken. Man streift mit Thomas Brasch durch die Straßen der Hauptstadt Berlin, durch Ost und West. Das ist alles ein bisschen mysteriös. Die Formulierung ein bisschen, naja, nebelig, sage ich mal, mit einer Restutopie für einen aus Braschs Sicht besseren Staat. Und die FAZ hat mal gesagt, das ist so ein bisschen so wie ein Partisanengesang und es klingt wie jiddische Klagelieder. Und dazu muss man dann auch die gebrochene Ost-West-Biografie von Thomas Brasch ein bisschen kennen. Ich will nicht allzu weit ausholen, aber vielleicht so die Basics. Er ist als Sohn von jüdischen Emigranten in England geboren worden, 1945. Dann sind die Eltern ausgewandert in die sowjetisch besetzte Zone. Der Vater war ein hohes Tier, also ein Bonze in der DDR und hat es bis zum stellvertretenden Kulturminister der DDR gebracht. Der Sohn Thomas war aber systemkritisch, ursprünglich allerdings auch gewillt, Veränderungen in der DDR selber durchzusetzen. Allerdings stellte sich dann schnell raus, als er was geschrieben hat, dass die Werke in der DDR eben nur ganz kurz gespielt wurden oder sogar ganz verboten wurden. Und die Folge war, als sogenannter Feind des Staates landete er dann 77 Jahre im Gefängnis. Und daraus folgte dann so ein bisschen in der Tradition von Wolf Biermann, dass er 1976 in die BRD halt emigriert ist und dort erfolgreich geworden ist als Autor, Übersetzer und später dann auch als Filmregisseur. Und das Tragische an seiner Geschichte ist eigentlich, dass er nach der Wende, also mit dem Jahr 1989, als er dann in West-Berlin beheimatet war, eigentlich verstummt ist. Er wurde manisch, er nahm Drogen, Kokain, er ist dem Alkohol verfallen, er war in seiner Wohnung, wurde er mehrere Male verwahrlost aufgegriffen. Die hatte er sich übrigens gegenüber dem Berliner Ensemble genommen. Das war eine Riesenwohnung, die war wahnsinnig teuer, die konnte er sich eigentlich gar nicht leisten. Und dort hat er dann 10 Jahre an seinem, wie er glaubte, Meisterwerk gearbeitet. Das waren dann am Ende 14.000 Seiten in 4 Kladden, die auf die Waage, glaube ich, 15 Kilo gebracht haben. Das Ganze hieß Mädchenmörder Brunke, war aber auch mehr Literatur als Krimi. Und am Ende sind dann von diesen 14.000 Seiten 99 Seiten im Suhrkamp Verlag erschienen als Mini-Taschenbuch sozusagen, komprimiert. 99 Seiten aus 14.000, könnt ihr euch vorstellen, wie tragisch das gewesen ist für diesen Autor, der dann 2001 in der Charité nach seinen ganzen Exzessen an Herzversagen gestorben ist. Und das Album jetzt von Mascha Quella, um die Brücke wieder zum Anfang zu schlagen, ist jetzt mehr oder minder kurz vor seinem 20. Todestag, der dann erst am 3. November allerdings ist, diesen Jahres erschienen. Und ich habe es ausgesucht, weil ich glaube, dass Thomas Brasch auch heute noch lesenswert ist, unterschätzt ist als Autor. Er findet wirklich eindringliche Worte und durch Corona sind die Gedichte auch aktueller denn je, meine Meinung. Ich sage mal so Stichworte Solidarität, Stichwort Werte, Stichwort Ost-West und auch Stichwort zerrüttete Familien, denn in dem Zusammenhang ist auch die Familiengeschichte der Familie Brasch, dem Vater, hatte ich ja eben gerade erwähnt, verfilmt worden und ist auch bisweilen in der ARD-Mediathek abrufbar, sehr interessant. Also das Buch zur Familie gibt es auch von der kleinen Schwester Marion Brasch, die heute bei einem Berliner Radiosender als Moderatorin arbeitet. Das heißt, ab jetzt ist Ruhe und erzählt alles über diese Familie, weil sie ist die letzte Überlebende und sie schildert halt auch ihren Bruder Thomas eindringlich. Und vielleicht noch die Pointe der ganzen Biografie von Thomas zum Schluss. Der Vater Horst, der starb genau 1989, bekam dann eine Bonzenbeerdigung und liegt in der Gedenkstätte der Sozialisten, wo also wirklich nur die ranghohen Parteifunktionäre der DDR begraben sind, in Berlin-Friedrichsfelde. Thomas ist dann aus dem Westen für die Beerdigung, obwohl er ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, wieder nach Ost-Berlin zurückgekehrt und ist gemeinsam mit den SED-Funktionären hinter dem Sarg seines Vaters gelaufen. Thomas ist dann später in Berlin-Mitte auf dem Dorotheenfriedhof beerdigt worden. Dort war ich auch schon mal in den letzten Wochen. Also zusammengefasst, ich empfehle eigentlich gleich ein ganzes Paket, die Gedichte von Thomas Brasch, das Album Hören von Mascha Quella, Thomas Braschs erfolgreichstes Buch lesen, das wäre Vor dem Filtern sterben die Söhne, und dazu den Roman über sein Leben, das hat sein Freund Klaus Pohl erzählt, im Arche Verlag erschienen, wen es interessiert. Das Buch heißt Die Kinder der preußischen Wüste, das ist eigentlich die Biografie von Thomas Brasch und wie er nach der Wende quasi Alkohol, Drogen und Manien verfallen ist. Und natürlich den Film Die Familie Brasch anschauen. Viel Holz, ich weiß, aber lohnt sich wirklich.
Weißt, dass du eine große Leidenschaft für Musik hast. Wahrscheinlich ist aber so die Pointe der Geschichte, die wir gerade gehört haben, eher jetzt dein Geschmack als vertonte Gedichte, oder?
Ja, wenn ich zum Thema Musik und Lyrik was sagen darf, dann fällt mir als erstes die Zeltinger Band ein. Wer kennt noch die Zeltinger Band?
Kenn ich, ja.
Der geschätzte Kollege Andreas Renner, der macht sonntags eine Musikshow, auch sehr hörenswert. Das wäre dann tatsächlich auch noch was für Jörg, weil da geht's auch um die Musik, die Jörg gerne hört. Aber Dietrich, du kannst jetzt dem Michael Gronau sagen, warum er denn jetzt endlich mal wieder ein Buch in die Hand nehmen soll, was sich mit Sport beschäftigt, was, so heißt der Untertitel auch zu Recht, sich mit den wichtigsten Männern im Fußball beschäftigt. Die Trainer, so heißt dein neuestes Werk. Ganz geschafft habe ich es nicht, ehrlicherweise, muss ich zugeben. Aber also zwei Drittel oder mehr habe ich gelesen. Warum soll Michael Gronau und alle anderen, warum sollen sie es komplett lesen? Ich lese auch noch weiter, also ich bin nur noch nicht bis zum Ende gekommen.
Ich finde immer schwierig, so seine eigenen Sachen zu verkaufen. Ich kann ja mal, ich sag mal ein bisschen was zum Inhalt. Dieser Titel ist ja so ein bisschen provokativ, die wichtigsten Männer im Fußball, aber auch bewusst, weil wenn Trainer ständig entlassen werden, siehe Schalke in dieser Saison, also wenn bei jedem sportlichen Problem gleich der Trainer zur Disposition gestellt wird, auch seitens der Medien, da muss er ja extrem wichtig sein, weil wir uns immer von diesen Trainerwechseln eine Besserung der Situation versprechen. Also ich glaube nicht, dass er so wichtig ist, wie es diese ständigen Entlassungen, die ständige Diskussion um seine Person suggerieren, nahelegen, aber er ist natürlich eine Trainer schaffen Mannschaften, Trainer entwickeln Mannschaften, Trainer Manchmal bauen auch Trainer ganze Vereine auf, siehe Arsene Wengers Einfluss bei Arsenal London beispielsweise oder mit Busby Manchester United oder der heutige FC Liverpool wäre ohne Bill Shankly, der den ganzen Verein umgestülpt hat, nicht denkbar. Alex Ferguson bei Manchester United etc. Es ist eine Geschichte des Trainerberufs von den ersten meist englischen und schottischen Pionieren, die nach Deutschland kamen. Also es ist natürlich auch, es ist eine internationale Erzählung, aber Deutschland spielt schon immer eine große Rolle durchgehend. Die nach Deutschland kamen, weil man in England diesen Beruf für völlig überflüssig achtete. Da stellte immer noch der Vereinssekretär die Mannschaft auf und deswegen Leute, die Trainer werden wollten, gingen auf den Kontinent und wirkten dort als Entwicklungshelfer in Italien, in Spanien, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und gut, es erzählt halt die Geschichte dann von den ersten Pionieren dieses Berufs bis hin dann zu den Nagelsmännern von heute. Und auch die Veränderung, die der Beruf erlebt hat, also die Bedeutung der Taktik heute, der Technik auch, also der technischen Mittel, die heute im Trainer zur Verfügung stehen, etc. Ich hatte schon mal 2003 ein Buch gemacht, das hieß Strategen des Spiels. Das war mir so eine Ansammlung von Porträts von großen Trainern. Und jetzt hatte ich mehr den Anspruch, wirklich die Geschichte des Berufes zu erzählen, anhand dieser Person. Also nicht mal diese Person so furchtbar in den Vordergrund zu stellen. Die spielt natürlich eine große Rolle. Nicht einfach eine Ansammlung von Biografien zu bieten, sondern diese Biografien dann auch in entsprechenden Epochen einzuordnen und miteinander zu verbinden. Das ist grob betrachtet der Inhalt dieses Buches. Und ich habe auch nicht nur Trainer gewürdigt, die große Titel gewonnen haben. Das ist ja immer die Frage, was sind große Trainer? Es gibt ja auch Trainer wie beispielsweise Wolfgang Frank, mit dem viele gar nicht viel anfangen können, der aber für die Entwicklung des deutschen Fußballs von Bedeutung war. Also auch solche Trainer habe ich gewürdigt, die jetzt nicht unbedingt die ganz großen Titel gewonnen haben, aber vielleicht bedeutender war als mancher, der 5 oder 6 Meisterschaften gewonnen hat, weil sie das Spiel verändert haben, weil sie Einfluss auf dieses Spiel genommen haben.
Also ich habe zum Beispiel Namen gefunden, die hatte ich ehrlicherweise mein Leben lang bisher noch nicht gehört. Jetzt bin ich auch nicht so der Freak, der die Premier League guckt, aber Herbert Chapman heißt er dann ja wahrscheinlich, der von 1925 bis 34 bei Arsenal war. Du machst ja schon einmal so den wirklich den kompletten Ritt durch die Welt, also auch der Taktik des Fußballs und eben auch der Trainer, und deshalb fängt das Buch wahrscheinlich auch genau deshalb mit den britischen Trainern an, oder?
Ja, genau. Es waren so damals die so ambitionierte deutsche Vereine, wie beispielsweise Bayern München, die schon seit ihrer Gründung eigentlich immer sehr, ja, fast avantgardistisch waren. Die bemühten sich seinerzeit um britische Entwicklungshelfer, Schotten oder Engländer, um ihnen das Spiel quasi beizubringen. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber Vereine, die was auf sich hielten, die holten sich eben ihre Trainer im Ausland. Und die kamen nach Deutschland, weil in England hatte der Trainer genoss überhaupt keine Anerkennung. Das ist auch, glaube ich, noch ein Grund dafür, weil man ja auch heute im englischen Fußball uns die Premier League angucken, hat natürlich auch mit der Internationalisierung zu tun. Bei den Top-Vereinen doch vorwiegend, also abgesehen von Brendan Rodgers, dem Nordiren bei Leicester, vorwiegend ausländische Trainer finden. Und okay, es gab immer die Schotten wie Alex Ferguson. Bei Schottland hat eine ganz besondere Trainergeschichte, hängt auch mit der Wissenschaftlichkeit dieses Landes zu tun. Da hat man immer eine andere Herangehensweise an diesen Job des Trainers gehabt. Aber letztendlich hat England sich von dieser Arroganz, wir brauchen gar keinen Trainer und das macht der Sekretär, der Vereinssekretär, der stellt die Mannschaft auf, lange gebraucht, sich davon zu erholen. Und ein bisschen laboriert man auch heute drunter, wenn man sieht, wie viele ausländische Trainer in Premier League tätig sind und darunter eben auch Deutsche wie Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Also wir haben in Deutschland da eine größere Trainerhistorie eindeutig als die Engländer.
Jürgen Klopp finden wir natürlich auch ausführlich, und du hast ja gerade schon gesagt, also da geht's dann eben auch so ein bisschen dann um die, also den finden wir, dachte ich zumindest, im Kapitel unter Fußballprofessoren, Fußballphilosophen und Motivationskünstler. Da taucht jetzt erstmal Latte, Kramer und Menotti auf. Aber Klopp finden wir dann auch.
Ja, bei Klopp fand ich ganz interessant, davon könnten manche deutsche Vereine auch was lernen, vielleicht gerade auch Schalke, wie der verpflichtet worden ist damals, weil Klopp hatte ja kein gutes letztes Jahr bei Borussia Dortmund und diese Besitzer von Liverpool, die ganz anders funktionieren als die Besitzer von Manchester City, also Manchester City, da wird einfach Geld rausgeschmissen bis zum Ende. Bei Liverpool ist mehr ein Sportunternehmen, wo man schon genau darauf achten muss, wie dieses Geld eingesetzt wird. Die haben ihn geholt, nachdem sie sehr intensiv seine ganzen Spielzeiten dort analysiert haben und sind dann, was die letzte Saison von Klopp anbetraf, wo Dortmund ja nur Siebter wurde und hier schon zulande so ein bisschen das Gerede war, naja, es ist auch die große Kloppzeit, ist auch endlich vorbei, endgültig vorbei. Da haben sie festgestellt, dass Borussia Dortmund eigentlich gemessen an den Chancen, Spielanteilen sofort in der Saison hätte Zweiter werden müssen und dass diese Mannschaft einfach ein unfassbares Pech gehabt hätte, verglichen mit vielen anderen Mannschaften in Europa. Und dass Jürgen Klopp ein Trainer wäre, der immer Spieler besser gemacht hätte. Und das hat er bei Liverpool ja auch gezeigt. Momentan gerät das an so einen kritischen Punkt in Liverpool auch, die Mannschaft ziemlich ausgelaucht. Aber Liverpool hat deutlich weniger ausgegeben in den letzten Jahren als Chelsea, als Manchester City und als Manchester United auch und trotzdem diesen Erfolg gehabt. Und das hing glaube ich, schon ganz stark mit der Person Jürgen Klopp zusammen. Aber da hat man eben bei der Trainerverpflichtung wirklich ganz genau hingeguckt, okay, das ist unsere Identität, das wollen wir und welcher Trainer passt jetzt genau in dieses Schema rein? Und ich habe den Eindruck, dass es in der Bundesliga nicht immer so der Fall ist, dass man nicht immer wirklich genau schaut, passt dieser Trainer zu dem, was wir wirklich wollen, sondern es wird eben das geholt, was gerade auf dem Markt dort herumläuft.
Bleiben wir bei Kloppo, weil da ist ja auch ein Großteil im Buch, geht ja dann auch darum, jetzt zum Beispiel bei Kloppo, das schöne Zitat, für Klopp war sein Gegenpressing ein Spielmacher, der beste Zehner, den Dortmund je hatte, ist unser Gegenpressing. Also du hast dich dann auch in dem Buch schon sehr auch mit Taktik und mit Veränderungen, wie jetzt auch Johann Cruyff zum Beispiel seine DNA implantiert hat, auch schon sehr auseinandergesetzt.
Ja, Cruyff ist ja für mich, ich gebe ja zu, dass ich Cruyffist bin. Ich finde, dass Cruyff unheimlich viel sowohl als Spieler wie als Trainer für den Fußball getan hat und wenn man sich anschaut, wie damals Borussia Dortmund die Meisterschaften gewonnen hat unter Klopp, das war viel in eine Phase rein, wo die Bayern eben halt schwächelten, sich neu sortieren mussten und die Dortmunder mit ihrer Art von Fußball die Liga einfach 2 Jahre lang überraschen konnten, auch Bayern München überraschen konnten. Das, irgendwann war das natürlich auch entschlüsselt und haben andere das kopiert oder zumindest oder Gegenmittel da entwickelt. Aber dieses Gegenpressing hat damals schon eine große Rolle gespielt für diese erfolgreiche Ära von Borussia Dortmund. Weil das war eigentlich war der Borussia Dortmund, wenn man sich den Kader anschaut, und selbst mit dem Kader der krisenden Bayern anschaut, war das eher eine, verglichen man mit den Bayern, eher eine Underdog-Mannschaft. Das war ja kein großes, wirklich kein also die Zahl der individuellen Könner in dieser Mannschaft, die war ja nicht so riesig. Und von da aus musste man sich einfach etwas einfallen lassen, was die Liga überraschte, was die Liga noch nicht kannte, um dann wirklich diese Schwächephase von Bayern München auch auszunutzen.
Bevor wir jetzt dann das Ende mit der Zukunft bestreiten, müssen wir oder würde ich gerne auch noch, weil wir ja eh schon so ein bisschen mal das Schwere besprochen haben, auch noch Kapitel 3 ist das, was man auch jedem empfehlen kann, Trainer in dunklen Zeiten, also jüdische Trainer, was ist mit denen passiert und was mussten sie erleiden? Erzähl uns einfach auch mal kurz, was dich zu diesem Kapitel A bewegt hat und was dich da am meisten bewegt.
Ich habe ja schon erwähnt, dass die deutschen Vereine anfangs englische und schottische Entwicklungshelfer verpflichtet haben. In den 20er Jahren waren dann Trainer aus Wien und Budapest sehr en vogue, weil in Wien und Budapest ein Gegenentwurf zu diesem englischen Kick and Rush entwickelt worden war. Ein Gegenentwurf, der sich mehr an das damalige schottische Spiel, Flachpassspiel orientierte als an diesem englischen Spiel. Und eine Reihe dieser Trainer, die auch stark in der italienischen Liga dann vertreten waren, sind Juden gewesen, wie beispielsweise Richard Dombey, Ein Wiener Jude, der erste Meistertrainer des FC Bayern München 1932, der dann emigrieren musste, beim FC Barcelona war, anschließend bei Feyenoord Rotterdam war, mit Feyenoord auch zweimal Meister wurde, den Holocaust dann in Rotterdam überlebt hat, auf wundersame Weise. Apert Weiß, bis heute der jüngste Meistertrainer des italienischen Fußballs, der damals Inter Mailand und FC Bologna zum Meistertitel führte, der dann flüchtete, aus Italien verlassen musste, später in diesem Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden war, also ist in den Niederlanden geflüchtet und dann in Auschwitz mit seiner Familie ermordet wurde. Und das mich hat das natürlich deswegen fasziniert, weil das eine vergessene, verschüttelte Geschichte ist, wie überhaupt das Thema Juden im deutschen internationalen Fußball ja eigentlich erst seit 10, 15 Jahren wirklich zu einem Thema geworden ist. Ich habe mich auch sehr stark daran beteiligt, ja, diese Geschichte wieder auszugraben. Und das ist dann in so einem Buch dann auch schon ein Herzensanliegen, an diese Menschen zu erinnern und auch nochmal darauf hinzuweisen, welche große Rolle diese gespielt haben in der Geschichte des Fußballtrainers und in der Entwicklung des Fußballs.
Die Entwicklung des Fußballs. Fangen wir, bevor wir dann den Autor wieder ins Boot holen, der das Schlusskapitel dazu geschrieben hat, fangen wir mit Michael Gronau an. Wohin geht denn das Spiel der Zukunft?
Das Spiel der Zukunft, das ist eine große Frage. Also ich würde sagen, es geht einfach in die Richtung, dass die Liga aufpassen muss, dass sie nicht die absolute Bodenhaftung verliert. Diese ganze Geschichte mit den Gehältern aus den letzten Jahren, ist bei den Leuten schon schlecht angekommen, aber man hat es irgendwie akzeptiert. Aber in der letzten Zeit gab es, finde ich, viele, viele Geschichten, wo man sich nur noch an den Kopf fassen muss. Und da muss einfach wieder mehr Normalität und mehr Denken an das große Ganze und nicht an den einzelnen Geldbeutel. Daran muss man wirklich appellieren.
Hier gebe ich dann die Überschrift zu dem Kapitel mit. Das war nämlich gerade der Untertitel. Die Überschrift heißt Mit oder gegen den Ball. Der Untertitel heißt Wohin geht das Spiel in Zukunft? Was meinst du?
Naja, du, es gibt im Fußball immer diese zwei Situationen. Entweder du hast den Ball oder du hast ihn nicht. Das wird sich auch nie ändern. Und deshalb ist mal mit und mal gegen den Ball. Du kannst das dann versuchen, möglichst oft mit Ball hinzukriegen, indem du gegen den Ball besonders aggressiv bist, sprich das Gegenpressing perfektionierst, dass du den Ball schnell wiederholst. Und dann musst du aber auch was damit anfangen können. Und da hoffe ich, dass es immer wieder Leute gibt, Spieler gibt, Trainer gibt, die es schaffen, sich was Neues auszudenken, neue Möglichkeiten, während das Spiel immer schneller wird, die Leute immer athletischer werden, die Räume immer enger werden. Trotzdem Ideen entwickeln, trotzdem kreativ sein und dann wird es auch immer wieder zu Situationen kommen, wo du mit der Zunge schnallst und sagst, hier gestern oder war es vorgestern dieses Rabona-Tor bei Arsenal gegen die Spurs, da guckst du nur und sagst, das hast du noch nie gesehen. Du guckst seit zig Jahrzehnten Fußball, du hast tausende von Spielen gesehen, aber so ein Ding noch nie in deinem Leben und dann bist du wieder bei der Faszination Fusek.
Und der Autor gibt uns jetzt die einzig wahre Antwort, die es nicht gibt wahrscheinlich, Dietrich.
Ja, es ist, glaube ich, damals in der Diskussion um Russland 2018, sind so falsche Alternativen aufgebaut worden. Also Ballbesitzfußball oder nicht Ballbesitzfußball. Und wir haben ja mittlerweile, sehen wir ja Trainer in der Bundesliga, die durchaus eine Balance hinbekommen. Ich denke da an Marco Rose, auch wenn er momentan nicht so erfolgreich ist, oder an Nagelsmann in Leipzig, der den Rangnick-Fußball durchaus weiterentwickelt hat bei Leipzig. Mir ging das mal so ein bisschen auf die Nerven, weil das dann auch Einfluss hatte auf die Diskussion um Ausbildung. Und ich glaube, eine Ausbildung von jungen Fußballern ist ganz wichtig, dass wir ihnen den Umgang mit dem Ball vor allem beibringen und nicht nur den Umgang gegen den Ball beibringen. Und das Spiel mit dem Ball ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als das Spiel gegen den Ball. Und darum ging es mir eigentlich so im letzten Kapitel, einen meistens falschen Widerspruch aufzulösen. Weil, wenn wir nochmal Russland 2018 nehmen, das ist immer leicht gesagt, die spielen zu viel Ballbesitz Fußball, die haben zu viel Ballbesitz. Also statistisch ist es schon so, die Wahrscheinlichkeit größer, dass du ein Spiel gewinnst, wenn du den Ball hast. Ich bin damals mal die ganzen Daten von WM-Spielen durchgegangen, da war das ziemlich eindeutig. Und zum anderen, wenn die anderen den Ball nicht haben wollen, dann kannst du ihn auch nicht einfach auf dem Anstoßpunkt liegen lassen. Irgendwann wird der Schiedsrichter sagen, einer muss jetzt den Ball nehmen. Die Frage ist eben dann, wie schon erwähnt wurde, was du mit dem Ball dann anstellst. Und das war sicherlich in Russland nicht so fantasievoll. Da gab es verschiedenste Gründe für. Aber gegen tiefstehende Mannschaften, die den Ball nicht haben wollen, wirst du immer mehr Ballbesitz haben. Und dann geht es darum, Kreativität, Technik und so weiter und so fort zu schulen, dass man mit dem Ball etwas anfangen kann. Aber diesen Widerspruch daraus, diese Ideologiedebatte, die daraus gemacht wurde, Ballbesitz oder Balleroberungsfußball, finde ich, ist Quatsch, weil wenn man die großen Mannschaften sich anschaut, dann stellt man fest, die beherrschen beides. Und wenn ich mit Ball spielen will, dann muss ich ihn sowieso erstmal erobern. Ja gut, was die Gesamtentwicklung des Fußballs anbelangt, da gebe ich meinem Vorredner durchaus recht, dass hier Fußball sehr aufpassen muss. Die Leute sind jetzt doch auch in der Pandemiephase sensibel geworden gegenüber bestimmten Entwicklungen und wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht überdrehen und uns vielleicht auch auf etwas magerere Zeiten einrichten. Aber ich glaube, wir gehören allen Jahrgängen an, die noch Bundesligaspiele erlebt haben, wo die Stadien nicht ausverkauft waren, wo auch nicht die heutigen Gehälter gezahlt wurden. Und trotzdem war es ein großartiges Spiel, trotzdem hat es das Spiel begeistert.
Und wo wir auch noch nicht so viele Wandtapeten auf dem Rasen gesehen haben. Bei mir ist ja immer so ein bisschen eine Challenge. Was mache ich dann am Ende für ein Buch? In der vorletzten Folge, also vor dem großen Osterspecial, bin ich ja dann auch nochmal umgeschwenkt. Und das habe ich mir jetzt dann gerade auch gedacht, weil wir A, ja auch ein bisschen schwerer geworden sind und B, passt das jetzt also auch so gerade von wegen Wandtapeten. Ich habe ja auch schon verraten, dass ich auch ein Tattoo habe. Kann schmerzhaft sein, so ein Ding sich stechen zu lassen. Wir haben jetzt ja auch den einen oder anderen erlebt, der sich das mal während der Pandemiezeit hat stechen lassen. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du so ein Ding am lebendigen Leibe rausgeschnitten bekommst. Das kann sich jeder vorstellen, wie weh das tut. Allein die Vorstellung ist schon krass. Und wenn ihr euch dann nochmal vorstellt, dass jetzt dieses bemalte Stück Haut dann noch zu Leder gegerbt wird, ist jetzt auch nicht so richtig viel besser. Ihr merkt schon, am Ende wird es dann nochmal leichter, beziehungsweise geht es dann nochmal in Richtung Thriller. Briefmarken sammeln habe ich nicht so mit, da lese ich dann doch lieber einen Thriller. Das Buch, das ich dann noch kurz erwähnen wollte, ist nämlich Der Tattoo-Sammler. Ist wirklich lesenswert, war ein Thriller-Debüt. Ich lese auch immer gerne mal Thriller-Debüts. Eins, was jetzt gerade auch noch den Ausschlag gegeben hat, warum ich mich jetzt für das Buch entschieden habe gerade, war, weil es eine englische Autorin ist. Also wir bleiben dann doch nochmal in England. Autorin Alison Beltham heißt sie. Und eigentlich denkst du, es kann nur ein Mann schreiben, aber das spielt auch aus der Sicht einer Frau. Vera Tells, die hat es nicht gesungen, um nochmal den Schlenker zu Michael Gronau zu machen. Gedichte und Singen, ich weiß, also sie hat es dann auch vorgelesen, 10,5 Stunden, absolut hörenswert, wert, den Plot muss ich ja nicht groß weiter erklären, also der Buchtitel sagt ja wirklich alles aus, die ganz großen Überraschungen bleiben in dem Buch auch aus, aber es ist spannend, ist gut zu lesen und es gibt auch noch ein paar nicht alltägliche Infos für Leute, die sich mal ein Tattoo stechen lassen wollen, also wir haben jetzt wirklich damit mehr oder weniger für alle, was im Angebot gab. 500 Seiten sind's. Ihr Lieben, das war, wenn ich auf die Uhr gucke, jetzt die längste Sendung. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Also die längste reguläre Sendung. Michael Gronau, vielen Dank nach Berlin. Verrat uns kurz, was für ein Fan bist du?
Ich bin Fan des Wuppertaler SV.
Ui. Bei Dietrich Schulze-Marmeling habe ich es schon in einem der vorherigen Podcasts gesagt, weil wir da auch einen Fan von Preußen Münster hatten. Da habe ich Dietrich Schulze-Marmeling schon angekündigt als Preußen Münster-Fan. Woher kommt die große Liebe zu den Preußen?
Ich bin in der Nähe von Dortmund aufgewachsen, in Kamen. Die meisten nur durch die Verkehrsnachrichten bekannt. Dort wurde man zwangssozialisiert als Borusse. Und ich hatte immer so als Zweitverein, das hing aber auch damit zusammen, dass meine Eltern ihre Studentenzeit in Münster verbracht hatten, wir dort gute Freunde hatten, die Preußen. Und heute ist ein bisschen so, weil ich in der Nähe von Münster wohne, dass ich es einfach bequemer finde, dann mal mit dem Fahrrad in dieses alte, verrottete Preußenstadion zu fahren. Dritte Liga letztes Jahr, jetzt nur vierte Liga. als diesen Riesenaufwand zu betreiben, nach Dortmund zu fahren, wo man anschließend 3 Stunden im Stau steht. Aber ich habe so richtig, ich muss sagen, ich bin heute mehr jemand, der auch Spiele distanziert betrachten kann, nicht mal mit so viel Emotionen wie früher. Also ich bin nie ein Schalke-Hasser gewesen oder ein Bayern-Hasser gewesen, wobei ich Dortmund sozialisiert war. Und Wuppertaler SV kann ich nur sagen, kann ich mich auch an die Bundesliga-Zeiten erinnern und an dieses wunderschöne Stadion am Zoo.
Das ist nicht mehr so schön ist heute.
Ja, wobei ich fand, dass früher hatten ja diese Radrennbahnen, das hat mich immer gestört bei Fußballübertragungen, dass man nie Zuschauer sah, weil man immer auf diese doofe Betonbande da glotzte. Und mittlerweile finde ich das in diesem verbauten Zustand mit dieser alten Gaststätte und so, also ich finde, das hat was.
Ich habe 1972, das muss ich jetzt noch kurz sagen, bin ich diese Radrennbahn runtergerutscht, bin einmal rund ums Stadion gegangen. Das war das Spiel BSV gegen Bayern München und dann sind wir wieder bei dem, dass das natürlich heute alles nicht mehr möglich
ist. Ne?
Neben der Trainerbank des FC Bayern gesessen. Damals, muss ich allerdings sagen, war ich 8 Jahre alt.
Jörg, jetzt wollte ich dich mit ins Boot holen, weil wir gerade gelernt haben, er ist kein Schalke-Hasser. Das heißt, du kannst mit ihm anstoßen und ich finde, das ist das wunderbare Schlusswort. Wie heißt nochmal der Trinkgruß von Tabor Süden?
Möge es nützen.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Möge es euch auch nützen. Michael Gronau, Dietrich Schulze-Marmeling, Jörg Seweneik, es war mir ein Fest. Danke und tschüss.
Ciao.
Ciao, Glück auf.
Tschüss.
Ciao.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.